Gut, das heutige Thema Globalisierung, Ideologie und Realität. Es soll um Klarstellungen zu Staat und Weltmarkt heute gehen und auch um eine Auseinandersetzung mit der Antiglobalisierungsbewegung. Seit Mitte der 90er Jahre ist Globalisierung das Schlagwort der öffentlichen Diskussion. Es gibt kaum eine wirtschaftspolitische Debatte, kaum eine Talkrunde im Fernsehen, kaum einen Kommentar in den Medien, in denen dieses Schlagwort Licht fällt. Und wer den Spiegel dieser Woche gesehen hat oder gelesen hat, da ist das Thema Globalisierung der Anfang einer zehnteiligen Serie. Kapitalismus total global heißt es. Und die Ideologie, auf die ich am Anfang zu sprechen kommen will, ist gleich im Titel schön leser- und kindgemäß aufgeführt. Also da sind dann deutsche Arbeiter, die vom Wind mit Regenschirmen durch die Lüfte gewirbelt werden. Der Bundestag ist im Hintergrund, der ist dann auch schon schief geblasen von dem Sturm. Und das Schlagwort runter heißt der raue Wind der Weltwirtschaft. Globalisierung kommt daher als Schlagwort wie ein Faktum. Ein Faktum, das auf der anderen Seite gleich etliches an Reformen gebietet. Und wenn das Schlagwort fällt, dann streiten Politiker, Wirtschaftsführer, Wissenschaftler, Presseleute um die gebotenen Antworten, die praktischen Antworten auf die Herausforderung Globalisierung. Und sie sind sich in einer Antwort immer einig, nämlich Reformen sind geboten, es kann nicht so bleiben, wie es ist. Angesichts der Globalisierung in Deutschland ist Schluss mit lustig, lauter Härten sind angesagt, wenn von Globalisierung die Rede ist. Und auch diejenigen, die sich an den offenkundigen Härten, die damit angesagt sind, stören, glauben der Diagnose, dass heutzutage Globalisierung herrscht. Sie bezeichnen sich ja auch selbst als Anti-Globalisierer. Angesichts von so viel Einigkeit in der Diagnose und in der öffentlichen Debatte über die Globalisierung will ich mit dem Vortrag etwas dagegen setzen. Das heißt ja auch, etliches der Argumente finden sich in der Zeitschrift, die heißt Gegenstandpunkt. Da will ich also etwas dagegen setzen, und zwar will ich das in drei Abteilungen tun. Ich will erstmal Wert darauf legen, dass man, wenn von Globalisierung die Rede ist, unterscheiden soll, die Sachzwangideologie von der Sache. Also will ich in einem ersten Teil, nicht zu lang, aber schon ein paar Gedanken darauf verwenden, was es mit der Sachzwangideologie Globalisierung auf sich hat. Also wie da das Argumentationsmuster geht, wenn, wie jetzt auch diese Woche wieder im Spiegel, von der Herausforderung, den Chancen und Risiken von Globalisierung die Rede ist. Also wie geht das Argumentationsmuster, was leistet diese Rede? Das soll der erste Teil sein, das ist die Abteilung Ideologie. In einem zweiten Teil will ich was zur Sache sagen, auf die Globalisierungsideologie anspielt. Und die Sache bezeichnet die Konkurrenz der Nationen auf dem Weltmarkt. Da geht es um die Aneignung des dort produzierten Reichtums. Man kann auch sagen, um die Aneignung der Erträge der Ausbeutung. Und die Abteilung wird nicht abgehen ohne etwas Marxismus, also ein paar Klarstellungen zum Verhältnis von Staat und Kapital, von Weltmarkt und Weltgeld heute und zur Bedeutung von Lohn und Leistung der Arbeit für den nationalen Standort. Das soll der zweite Teil sein. In einem dritten Teil will ich mich mit der Antiglobalisierungsbewegung auseinandersetzen, also fragen und beantworten, was eine Bewegung will, die sich an den Tagungsorten der großen Weltwirtschaftstreffen, Währungsfonds, Weltbank, WTO zusammenfindet, die sich selbst als Antiglobalisierungsbewegung bezeichnet. Was bewegt sie? Und zwar im doppelten Sinne. Was ruft sie hervor und was ist das Anliegen dieser Bewegung? Und ich bin von den Veranstaltern, darauf kann man dann gegebenenfalls noch zurückkommen, noch gebeten worden, weil es ja eine Veranstaltung des ASTA ist, vielleicht noch etwas zu sagen zur Modernisierung von Wissenschaft und Ausbildung. Wenn ich was sage und wenn das gewünscht ist, dann versuche ich das einzuordnen in das Thema, was ist die Sache der Globalisierung. Da gehört es nämlich dann auch hin. Gut, das ist das, was ich heute abhandeln will. Fangen wir mit dem ersten Punkt an, Globalisierung, die Sachzwangideologie. Die kennt jeder. Ich will einfach zur Erinnerung drei Beispiele nennen. Unternehmen, Siemens, Opel, VW, Daimler, Chrysler argumentieren im verschärften Wettbewerb auf dem Weltmarkt, sind deutsche Arbeiter zu teuer. Die Globalisierung verlangt, dass der deutsche Arbeiter billiger wird, länger arbeitet für weniger Geld, sonst verlagern die Unternehmen ihre Produktion dorthin, wo es billiger ist, nach Osteuropa, nach China, Indien oder wo immer auch hin. Zweites Beispiel. Bundeskanzler Schröder hat seine Agenda 2010 begründet. Angesichts der Globalisierung ist der überkommene Sozialstaat nicht haltbar. Entweder wir modernisieren ihn und reformieren ihn oder die Globalisierung reformiert ihn. Er wird dann abgeschafft. Also die Globalisierung erzwingt die größte Reform des Sozialstaats seit Bestehen der Bundesrepublik. Drittes Beispiel, Artikel in der FAZ zur Hochschullandschaft. Auch die Globalisierung oder die Globalisierung verlangt auch und gerade von den Universitäten, dass sie sich dem weltweiten Wettbewerb stellen soll. Und dann kommen in diesem Artikel diverse Hochschulpräsidenten zu Wort, die dann genau das fordern, was heute angesagt ist. Mehr Freiheiten bei der Einwerbung von Sponsorengeldern, Auswahl von Studierenden, Studiengebühren, Schließen von Hochschulen, wenn sie keine Leistung bringen und ähnliches. Das sind jetzt drei Beispiele gewesen für die angesprochene Sachzwangideologie. Politiker, Wissenschaftler, Presseleute, Unternehmer stellen mit der Formel von der Globalisierung und der dazugehörigen Rede von der Verteidigung des Standorts Deutschland das als unwidersprechlich und notwendig hin, was sie zu tun gedenken, was sie dem Normalbürger zuzumuten gedenken. Also die Verarmung durch die Reform des Sozialstaates, die rentabilitätsfördernde Senkung der Löhne, die Senkung der Unternehmenssteuern, die Privatisierung der Gesundheitsrisiken, die Erhöhung von allen möglichen Steuern für den Privatmann und ähnliches, was der ausdrücklich sogenannten sozialen Grausamkeiten mehr sind. Das Verlogene bei dieser Rechtfertigung der politischen Reformen wird schon deutlich an der in der Argumentation immer verwendeten Dialektik von Macht und Ohnmacht. Also die erste Abteilung ist immer, dass ohne jeden Ton der Entschuldigung diejenigen, die die Reformen für notwendig erachten, auf Ohnmacht plädieren. Heutigen Tags könne ja der Staat gar nicht mehr anders. Die Globalisierung der Märkte lasse eine Lohn-, eine Bildungspolitik, eine Sozialpolitik, eine Wirtschaftspolitik nach nationalen Traditionen und nach überkommenen Gerechtigkeitsvorstellungen nicht mehr zu. Die Grenzen hätten ihre Schutzwirkungen verloren, seitdem internationales Kapital alle Länder des Globus vergleicht und sich nur dort zur Niederlassung entschließt, wo die Ausbeutungsbedingungen und Leistungen eines Standorts Weltspitze, die Kosten dagegen minimal sind. Heute wäre es so, es stünden nicht nur die Exportprodukte eines Landes im internationalen Vergleich und Konkurrenzkampf, sondern alle Elemente seines politischen Innenlebens. Der ohnmächtig gewordene Sozialstaat oder Nationalstaat, eine der Formeln, muss es dem Kapital recht machen, sonst haut es ab. Und das will er auch. Jetzt kommt nämlich die andere Seite. Dafür reicht andererseits seine Macht schon, dass er das Land und die Leute, das Volk, neuen Lebensbedingungen unterwirft und seinen inneren Laden im Interesse einer politisch herbeigeführten Steigerung der Kapitalrendite umkrempelt. Es ist also gar nicht so, dass der Staat gar nicht wollte, was er an Reformen durchsetzt. Wozu ihn die Konkurrenz mit anderen Staaten zwingt, das will er auch. Und dafür setzt er seine Gewalt ein. Das Gleiche gilt für die Unternehmen. Auch sie wollen, wozu der internationale Wettbewerb sie zwingt. Nämlich ihre Kapitalmacht zur Kostensenkung zu benutzen, um auf den globalen Märkten ihren Gewinn einzufahren. Damit habe ich eine erste Auflösung von dieser Rede von der Globalisierung. Das erste, im Unterschied zu der Behauptung, Globalisierung ist alles andere als ein anonymer Sachzwang, der auf dem Weltmarkt quasi naturgesetzlich wirkt und herrscht. Dass hier Staatsagenten und Kapitalisten gewaltsam ihre Interessen durchsetzen, gegen die Betroffenen, das ist sofort dann ersichtlich und wird offensichtlich, wenn sich diese Betroffenen mal zur Verteidigung ihrer Interessen entschließen und zur Wehr setzen, was ja bei uns leider selten vorkommt. Weil dann stehen sofort Staatsinteressen gegen Kapitalinteressen, stehen Staats- und Kapitalinteressen gegen die Interessen der Betroffenen an ihrem Einkommen und dann entscheidet natürlich die Gewalt, wer obsiegt. Also von wegen anonymer Sachzwang. Ich will die Rede von der Globalisierung nochmal von der anderen Seite aus beleuchten. Das Schlagwort von der Globalisierung ist, man kann auch sagen, nichts anderes als die moderne Fassung der alten Sachzwang-Ideologie, die Form wie der Kampf um den Reichtum, um die Erträge der kapitalistischen Reichtumsproduktion in der Nation und zwischen den Nationen stattfindet. Eben als Konkurrenz von Unternehmen unter tatkräftiger Unterstützung des Staates. Wie also diese Form, die Methode, wie sich um den Reichtum gestritten wird, zu einer sachlichen Notwendigkeit erklärt wird, an der keiner vorbeikommt. Wer sich in der weltweiten Konkurrenz nicht behauptet, geht unter. Also bleibt uns gar nichts anderes übrig, wenn wir Arbeit in Deutschland halten wollen, als billiger zu produzieren und Lohnkosten einzusparen. So lautet dann immer das Mantra der Unternehmer. Dazu will ich noch mal ein paar Worte sagen. Bestreiten kann man diese Argumentation nicht. Es ist ja wirklich so, dass erfolgreiche Unternehmen ihren Gewinn in Zukunft nur dann machen, wenn sie immerzu an den Kosten ihrer Produktion, an den Lohnkosten drehen, wenn sie billiger produzieren als ihre Konkurrenten. Und Unternehmen, denen es an Gewinn fehlt, müssen durch drastische Lohnsenkungen wieder Gewinne erwirtschaften oder gehen bankrott. Also es wäre absurd, das zu bestreiten, dass Unternehmen im weltweiten Wettbewerb und in der Konkurrenz stehen. Nur, sie sind ja nicht gegründet worden, um zu konkurrieren, sondern um Gewinn zu machen. Also nur, wer Unternehmer ist und sich und eine Kapitalkalkulation tätigt, der begibt sich ja überhaupt erst in Konkurrenz zu anderen, die ebenso kalkulieren wie er und um den Gewinn konkurrieren und sich streiten. Also man sollte erstens den Betriebszweck eines Unternehmens festhalten, das ist der Profit. Zweitens den Zwang zur Konkurrenz, den die Unternehmen wechselseitig erzeugen und der sie ja zur Profitmaximierung zwingt, die sie wollen. Und drittens, dass der Konkurrenzzwang nur dort am Werk ist, wo der Betriebszweck des Profits am Werk ist. Also so gesehen ist der Verweis und der dauernde Hinweis, es herrscht globale Konkurrenz, das exakte Gegenteil von der Entschuldigung. Also es kommt ja immer her, Sie können nicht anders. So gesehen ist es eigentlich ein vernichtendes Urteil über dieses System, in dem die Bereicherung nicht das private Anliegen, der quasi die Profitgier eines Unternehmens ist, sondern ins System eingebaut, sodass der Zweck, um den es in dieser Gesellschaft geht, private Aneignung des Reichtums, Profit, dass der den Unternehmen quasi als eigener Zwang bei Strafe ihres Untergangs, wie es mal im Kapital heißt, aufgeherrscht wird. Also eigentlich eine vernichtende Kritik dieses Systems, in dem die Konkurrenz zu dem zwingt, was der Zweck, Bereicherungszweck dieser Gesellschaft ist, wird verwendet, genau als das Gegenteil, als Entschuldigung, man kann ja nicht anders. Also die zweite Auflösung, auf die ich Wert legen will bei der Behandlung der Globalisierungsideologie, ist die, dass im Lichte der Globalisierung der nationale wie der globale Wettbewerb nicht erscheint als die zum weltweiten Kapitalismus gehörige Art und Weise, wie Kapitalisten ihr ureigenes Interesse an der Geldvermehrung verfolgen. Ein Interesse übrigens, was ziemlich viel staatliche Gewalt braucht, damit es so unwidersprechlich regiert. Sondern wo dieses Interesse als ein sachlicher Zwang dargestellt wird, dem sich jeder unterzuordnen habe, auch und gerade weil lauter Schäden und Opfer für die von der Globalisierung Betroffenen damit angesagt sind. Ich will noch eine letzte Anmerkung zu dem Schlagwort der Globalisierung machen. Wenn man das Wort mal ganz nüchtern und unvoreingenommen betrachtet, ist es ja ein Unding. Weil global heißt nichts anderes. Manchmal hilft es sich ja einfach, den Ursprung klar zu machen. Global heißt ja nichts anderes als weltumspannend und Globalisierung ist nichts anderes als die Versubstantivierung dieses Adjektivs. Also behauptet einen subjektlosen Prozess der Weltumspanntheit. Und so einem Quatsch soll die Menschheit hilflos ausgeliefert sein. Das wird übrigens verwendet. Also ich erinnere mich noch gut an einen Kommentar in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung anlässlich eines Treffens. Ich glaube, das war das G7-Treffen in Genua. Und da hat der Kommentator folgendermaßen argumentiert, nämlich genau mit dem, was ich eben gesagt habe. Er sagt, Globalisierung ist doch ein Prozess, der unabhängig abläuft und das Wirtschaften heute bestimmt. Und hat dann gegen die Protestierer sofort gefahren. Und deswegen ist jeder Protest sozialromantische Träumerei. Das ist halt das Gesetz, da geht kein Weg dran vorbei heutigen Tags. Protest ist Träumerei. Also das Frappante bei dieser Argumentation ist, dass die Behauptung eines subjektlosen Sachzwangs nicht etwa den Kommentarschreiber als plumpen Apologeten kennzeichnet, sondern ausgerechnet soll es dann die Protestierer dagegen als Traumtänzer in der Welt stehen lassen. Also das ist die Anwendung von dieser Vorstellung. Erstes Fazit. Globalisierung ist kein neues Gesetz der Weltwirtschaft, sondern es ist die Sachzwang-Ideologie zur nationalen Konkurrenz um den Weltmarkt. Die Behauptung, heutigen Tags herrscht Globalisierung, ist gewissermaßen der ideologische Universalschlüssel zur Rechtfertigung sämtlicher Maßnahmen, die den Managern von Staat und Kapital zur Sicherstellung ihres Kapitalerfolgs in dem weltweiten Wettbewerb so einfallen, indem sie diesen ihren Maßnahmen den Schein der globalen Naturnotwendigkeit verpassen. Wenn ich von Ideologie geredet habe, dann will ich damit nicht gesagt haben, und da bin ich fast beim Übergang zum nächsten Punkt, dass hier verschwiegen würde, worum es in der globalen Konkurrenz geht und mit welchen Maßnahmen deutsche Politiker und Unternehmer, mit welchen Maßnahmen sie den Reichtum ihres Landes sichern und vergrößern wollen. Also verlogen ist die Begründung der Maßnahmen, die damit ja gerade angekündigt und gerechtfertigt werden. Also ist diesen offiziellen Ankündigungen, diesen offiziellen Berufungen auf Globalisierung schon die Auskunft über die wirkliche Sache zu entnehmen. Nämlich die Auskunft darüber, worin Staaten heutigen Tags die Lebensgrundlagen und Reichtumsquellen ihres Landes sehen, welche Herausforderungen sie bestehen wollen, welche Konkurrenz sie gewinnen wollen und welche Rolle sie dem Normalmenschen dabei zuweisen. Und darum soll es jetzt in dem zweiten Teil des Vortrags gehen. Also um die Sache, die ich überschreiben will. Die Sache ist die Konkurrenz der Nationen um die Aneignung und Erträge der globalen Reichtumsproduktion, der weltweiten Ausbeutung. Und die Leitthese dieses Teils heißt und lautet, was unter dem Titel die Herausforderungen der Globalisierung bewältigen stattfindet, ist der Einsatz der staatlichen Macht zur Sicherstellung des nationalen Vorteils aus der weltweiten Profitmacherei des Kapitals. Das will ich in 6 Thesen abhandeln, will eine Vorbemerkung noch dazu machen. Insofern, wenn ich betone, es geht um den Einsatz der staatlichen Macht zur Sicherstellung der Erträge, der Erträge aus der weltweiten Reichtumsproduktion, dann ist es die Gegenthese zu all den Globalisierungstheoretikern, die angesichts der modernen Kommunikationsmittel, Netze der internationalen Finanzmärkte und der Millisekunden, in denen riesige Geldsummen um den Erdball gebeamt werden, die Nationalstaaten zur Ohnmacht verurteilt sehen oder zumindest behaupten, hier findet ein gravierender Machtverlust statt. Und die dann daraufhin eben dieses neue Zeitalter der Weltwirtschaft ausrufen. Also ich will dagegen setzen, von wegen Machtverlust. Es ist der Gebrauch der Macht, der da stattfindet. Das Stichwort, vielleicht das noch als Vorbemerkung, das zu Machtverlust immer im Zusammenhang damit kommt, ist, heutigen Tags herrscht der Neoliberalismus. Also die Vorstellung, der Staat zieht sich immer mehr aus der Wirtschaft zurück, aus der Regulation der Ökonomie zurück und ein Manchester Turbo oder jetzt das neue Wort ist ja Raubtierkapitalismus hat Platz gegriffen. Und da sind sich alle einig, der Grund dafür, also alle Globalisierungstheoretiker und die das Wort im Munde führen, ob das solche Personen sind, die viel Furore gemacht haben, wie die Französin Forrester, die von der Diktatur des Profits oder ähnlichem redet, oder über Spiegel-Autoren, die von der Globalisierungsfalle und dem Machtverlust des Staates reden, bis hin zu Lafontaine oder jetzt Müntefering, die davon reden, der Staat wird immer ohnmächtiger gegenüber der Ökonomie. All die sind sich einig darin, der Grund für das heutige wäre, eine falsche Ideologie hätte Platz gegriffen. Nämlich die Ideologie von, der Staat müsse sich zurückziehen, der Neoliberalismus. Anstatt die Ökonomie sozial zu regeln, lässt man dem Marktgeschehen freien Lauf. Also das, was zurzeit zu beobachten ist, soll nicht systemnotwendig sein. Das ist die Behauptung, die ich jetzt im Folgenden durchführen und beweisen will. Sondern es soll einer neoliberalen Verblendung von Politikern und Wirtschaftsführern geschuldet sein, was wir erleben. Der Treppenwitz dabei ist natürlich der Müntefering jetzt, der nachdem die rot-grüne Regierung ihre ganze Macht in Anschlag gebracht hat, um den Standort Deutschland für das Kapital attraktiv zu machen. Also das ist wieder die Abteilung, die ich vorhin gesagt habe. Man behauptet die Ohnmacht, um die Macht in Anschlag zu bringen. Also nachdem sie die ganze Zeit eben ihre Gesetzesbefugnis zur Anwendung gebracht haben, beklagt er den Machtverlust des Staates und den Sieg des Kapitals. Kapitalisten wären Vaterlandsverräter statt Patrioten mit der Logik, wo wir doch alles für den Profit des Kapitals getan haben und tun, das deutsche Arbeitsvolk billiger und attraktiver gemacht haben, sollen die endlich auch anerkennen, das anerkennen, statt immer an der Regierung herumzumeckern und für Deutschland zu investieren. Gut, das war jetzt nochmal eine Vorbemerkung zu, in der ganzen Debatte über die Globalisierung und den Neoliberalismus, der Platz gegriffen hat, wird von einem Machtverlust des Staates, wird ein Machtverlust des Staates behauptet. Dagegen gilt im Gegensatz zu der Überzeugung derjenigen, die in der Globalisierung den Neoliberalismus im Vormarsch sehen und die Ordnungsmacht des Staates auf dem Rückzug. Im Unterschied dazu sind die Praktiker, die Macher, Politiker und Unternehmer nicht von Zweifeln darüber geplagt, dass das Kapital für die Nation noch bedeutsam ist und nützlich ist. Also selbst die Klagen über die unpatriotischen Unternehmer sind ja Aufforderungen und Angebot, in Deutschland und von Deutschland aus das kapitalistische Geschäft zu betreiben. Die deutschen Politiker, die von den Chancen und Risiken der Globalisierung reden, machen sich denn auch und haben sich in den letzten Jahren schon dran gemacht, mit aller Rücksichtslosigkeit an die Reformen, die es braucht, um dem Land die Bereicherung in der internationalen Geschäftstätigkeit zu sichern und insofern das Kapital zu nationalisieren. Und wie das geht, das will ich jetzt in den folgenden 6 Thesen abhandeln. Also jetzt kommt es zur Sache. Der erste Punkt. Global ist die Wirtschaft schon lange. Auch wenn diejenigen, die jetzt das Zeitalter der Globalisierung ausrufen, so tun, als hätten sie erst jetzt den rauen Wind der Weltwirtschaft entdeckt. Also die Mobilität des Kapitals, das sich weltweit mit Kaufkraft und Rohstoffen eindeckt, das jeden Erdenwinkel nach rentabler Arbeit absucht, das ist schon etwas älter als das Internet und die drastisch sinkenden Kommunikationskosten. Die Tendenz, den Weltmarkt zu schaffen, ist unmittelbar im Begriff des Kapitals gegeben, hat schon Marx vor 150 Jahren analysiert. Und das stimmt ja auch. Für die Bewegung des Kapitals aus Geld mehr Geld zu machen, ist von vornherein das nationale Territorium zu klein. In dem Boden der eigenen Nation finden sich nicht die Rohstoffe oder nicht zu dem Preis, die nötig sind für eine profitliche Produktion. Auch die Kaufkraft, die sich in einer Nation findet, um die dann produzierten Waren abzunehmen, ist von vornherein beschränkt. Also ist für das Kapital von vornherein der nationale Markt zu klein und der Weltmarkt, den es schafft, sein ureigenstes Betätigungsfeld. Das Gleiche gilt für Investitionen und Arbeitskräfte. Und ebenfalls seit 150 Jahren betätigt sich der Staat als Geburtshelfer des Weltmarkts, indem er mit seiner Gewalt überhaupt erst die Beziehungen zwischen den Staaten herstellt und damit seinen Unternehmern die Märkte eröffnet, die ausländischen Geschäftsbeziehungen eröffnet. Er sichert die Geschäfte auf dem Weltmarkt ab, er erweitert sie beständig. Und das hat der alte Kapitalismuskritiker im Auge gehabt, wenn er gesagt hat, die Gewalt ist eine ökonomische Potenz. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist die Internationalisierung des Geschäfts das ausdrückliche Programm der Weltwirtschaftsordnung und Leitfaden der europäischen Staatengemeinschaft. Gerade die G7-Staaten, also die großen imperialistischen Nationen, in denen über die Globalisierung geklagt wird, sind es ja, die die Globalisierung vorangetrieben und ausgenutzt haben. Und das soll ja auch nicht rückgängig gemacht werden. Im Gegenteil. Die Liberalisierung der Weltwirtschaft wird immerzu erweitert. Und dann kam zu Beginn der 90er Jahre der aus imperialistischer Sicht historische Glücksfall dazu, dass sich der reale Sozialismus selbst liquidierte und seitdem die Grundrechnungsarten des Kapitals auch in den sämtlichen Staaten des Ostblocks gelten. Und heute geht es darum, dass global die Reste der bisher national betreuten Sphären international tätigen Kapitalgesellschaften als Geschäftsfelder eröffnet und erschlossen werden. Also solche Sachen wie Versicherung und Bankenwesen, Telekom, Energie, Luftfahrt, Transportwesen. Was da vorangetrieben wird von den erfolgreichen G7-Staaten, ist ein Entmachtungsprogramm gegen den Staatenrest, die Befreiung von Geschäftssphären aus der Protektion dieser Staaten, um sie dem Zugriff des internationalen Kapitals zu öffnen. Fazit zu dem ersten Punkt. Wie gesagt, es geht immer etwas thesenhaft und wenn es dazu Nachfragen oder Einwände gibt, kann man die gleich machen oder dann am Ende von diesem Abschnitt, wenn ich die Sache abgehandelt habe. Einiges ist, um das auch noch zu erwähnen, auch nachzulesen. Also in der Zeitschrift kann ich nur empfehlen, Gegenstandpunkt ist ja vieles von dem, was ich hier sage, abgehandelt. Armut und Reichtum ist ein Artikel. Andererseits gibt es auch Auseinandersetzungen zur Globalisierungsideologie als auch zu den Globalisierungsgegnern. Okay, also Fazit an dem Punkt. Das lokale, in ihrem Hoheitsgebiet stattfindende Geldverdienen ist für demokratische Marktwirtschaften eine einzige Beschränkung. Die Nationen, die ihre Gesellschaften auf das Wachstum von Kapital festlegen und dieses mit allen Mitteln ihrer Herrschaft befördern, sind Fanatiker des kapitalistischen Internationalismus. Das ist mal die erste These gegen die anderen. Sie gebrauchen ihre Macht zur Herstellung, Erweiterung und Absicherung der Bedingungen des Weltmarkts. Die zweite These, der zweite Abschnitt, soll behandeln, was jetzt das Interesse der Staaten an dem Weltmarkt ist, den sie als Betätigungsfeld für die Internationale der Unternehmer eingerichtet haben. Staaten sind ja keine Unternehmer. die auf dem Weltmarkt kaufen und verkaufen, die investieren und arbeiten lassen. Also was ist das Interesse dieser Staaten? Und wenn ich jetzt von Staaten rede, man merkt das ja an der ganzen Betrachtung, habe ich erstmal immer im Auge Staaten wie die Bundesrepublik Deutschland, also die Macherstaaten auf dem Weltmarkt. Wenn Staaten ihre Unternehmen in alle Welt herausschicken, um auf dem Weltmarkt Geld zu verdienen, dann sollen sie das natürlich tun für ihre, also die Unternehmerbilanzen, aber auch für die Bilanz der Nation. Worin besteht die? Der Auftrag besteht darin, der Nation soll Geld verschafft werden durch den internationalen Handel. Und das hat eine qualitative und eine quantitative Seite. Der grenzüberschreitende Geschäftsverkehr, die Geschäfte auf dem Weltmarkt, haben zunächst mal die quantitative Seite, dass Exporterfolge einer Nation die Außenhandelsbilanzen dieser Nation verbessern. Dass Zahlungseingänge aus dem Ausland kommen, dass der Nationalreichtum vergrößert wird. Das ist das. Wir sind eine Exportnation, heißt, wir eignen uns den Reichtum an, er fließt nach Deutschland, Geld wird auf dem Weltmarkt verdient, das vergrößert den nationalen Reichtum. Es hat aber nicht nur die quantitative Seite, sondern auch die qualitative Seite, dass das Geld, was auf dem Weltmarkt verdient wird, dadurch, dass es massenhaft verdient wird, ein stabiles, ein weltweit brauchbares und ein nachgefragtes Geld ist. Davon hängt ja nicht zuletzt der Nationalreichtum ab, dass man über eine starke, eine weltweit geachtete, eine weltweit benutzte Währung verfügt. Und davon hängt nicht nur das Geschäft der von deutschem Boden aus tätigen Unternehmen aus, sondern auch die Verschuldungsfähigkeit des Staates. Denn wenn sein Geld weltweit gefragt, ein weltweit benutztes Geschäftsmittel ist, dann sind die Schuldtitel, mit denen sich der Staat seine Haushaltsmittel besorgt, weit über die Steuereinnahmen hinaus vergrößert. So gut wie Geld. Dann ist das Ideal, wenn er Schulden in die Welt setzt, ist das wirkliches Geld, also das Ideal dieses Dukatenesels, scheißt dann gleich Geld, für ihn Wirklichkeit. Also vom weltweiten Status seiner Währung hängt ab, was der Staat sich leisten kann, vom Verkehrswesen über die Forschung und Bildung bis hin zum Militär. Und was er damit eben auch seinen die Wirtschaft genannten Lieblingsbürgern zu leisten vermag. Nationalstaaten haben also ein ureigenes Interesse am Weltmarkt. Und das wollte ich jetzt bezeichnet wissen. Also nicht, um das auch mal zu sagen an dieser Stelle, weil es in Lehrbüchern immer anders behandelt wird, also in volkswirtschaftlichen Lehrbüchern oder ähnlichem. Nicht zur Beschaffung von Erdöl und Südfrüchten erlauben und fördern Staaten den Außenverkehr, sondern zur Vergrößerung ihrer ökonomischen Macht, die in der Qualität, der Stabilität und der Nachgefragtheit ihrer Währung liegt. Und das ist eine Klarstellung an dieser Stelle, die man gar nicht oft genug wiederholen kann, angesichts des volkswirtschaftlichen Geschwätzes von der internationalen Arbeitsteilung. Geschäfte weltweit sollen den Nationalkredit stärken und so bestätigt sich der Staat, um nochmal einen marxistischen Ausdruck zu verwenden, als ideeller Gesamtkapitalist und macht die Unterordnung des Gebrauchswerts unter den Tauschwert zu seiner Sache. Und das Prinzip gilt auch und erst recht dann, wenn sich Nationen wie die europäischen zusammenschließen und sich gemeinsam ein neues Geld schaffen. wenn die Europäische Union mit ihrem Euro das Projekt eines alternativen Weltgelds zum Dollar verfolgt. Denn verfügt eine Nation über ein solches Geld, ein Weltgeld, dann besitzt sie das weltweite Zugriffsmittel auf alle Elemente des Reichtums und der Macht und schließt die anderen Staaten mit ihren Schwachwährungen eben davon aus. Die Sieger in dieser weltweiten Konkurrenz sind genau die Handvoll G7-Staaten mit ihren Dollar, Yen oder ganz aktuell Euro-Imperialismus. Fazit an dem zweiten Punkt soll sein: So werden Staatsführer, nachdem sie ihre heimischen Unternehmen, diesen vaterlandslosen Gesellen, die ganze Welt geöffnet haben und eröffnet haben, zu Geldpatrioten, die das Wachstum im Land und außerhalb darauf taxieren, was es zur Stabilität der Währung und den Bilanzen der Nation beiträgt. Der internationalen Konkurrenz ausgesetzt sind dann einheimische Kapitalisten ebenso wie geschäftstüchtige Investoren aus dem Ausland, die bevorzugten Betreuungsobjekte der staatlichen Fürsorge. Das als Fazit der zweiten These. Der dritte Punkt bezeichnet das eigentlich den Zustand, an den heute gedacht wird, wenn immer von Globalisierung die Rede ist. Solange nämlich das Wachstum im Land und seine Außenhandelsbilanzen in Ordnung gehen, solange das Geld nachgefragt ist und in der Summe wächst, sind die Verantwortlichen von den Wohlstandsgewinnen aus der internationalen Arbeitsteilung überzeugt. Von den Risiken der Globalisierung reden sie, sobald die Rechnungen nicht mehr aufgehen und der nationale Ertrag aus dem Weltgeschäft zu wünschen übrig lässt. Das ist, meine ich, das ganze Geheimnis, das Schlagwort von der Globalisierung. Nämlich, dass die bislang erfolgsverwöhnten G7-Mächte, Deutschland auch, zu der Diagnose kommen, dass die Fortsetzung der bisherigen Erfolge auf dem Weltmarkt alles andere als garantiert ist, sondern dass ganz entschiedene nationale Anstrengungen nötig sind, um sich auch in Zukunft am Weltmarkt zu bereichern. Also ein Staat zum Beispiel wie Deutschland, der Veranstalter eines Wirtschaftswunders war, der ein selbst erklärtes Modell Deutschland für die Welt war, der sich an dem Weltmarkt in der Vergangenheit wunderbar bereichert hat, einen Aufstieg hingelegt hat, muss konstatieren, dass die Gleichung Globalisierung gleich Wachstum gleich vorrangiger Nutzen der eigenen Nation heute so einfach nicht mehr aufgeht. Diesen Missstand will ich noch mal etwas näher beschreiben. Da mögen Siemens, Daimler, Chrysler, Bayer und wie die deutschen Weltfirmen alle heißen, diese Global Players, weltweit gute Geschäfte machen. Aber es liegt ein nationaler Missstand dann vor, wenn diese Geschäfte dem Herkunftsland nicht zugutekommen. Dabei liegt das Problem nicht darin, dass diese Unternehmen weltweit ihre Geschäfte machen, also ihr Wachstum vor allem im Ausland erzielen. Schließlich bereichert ja auch das aus Ausländern herausgeholte Geld, die daraus herausgeholten Profite, die deutschen Stammhäuser und die deutschen Aktionäre und vergrößern die Schlagkraft der hier beheimateten Multis. Das, soweit, ist gut und gewollt. Aber eine nationale Problemlage liegt dann vor, wenn derartige Erfolge mit einer Lage in Deutschland einhergehen, in der das Wachstum nur schwach wächst, die Steuereinkünfte auch oder gar zu sinken drohen und die Staatsverschuldung, die staatliche Handlungsfreiheit empfindlich beschränkt, dann schlagen sich offensichtlich die Geschäftserfolge auf dem Weltmarkt nicht genug als nationale Zuwächse nieder, dann fehlt es am allgemeinen Erwerbsleben. Und das verweist darauf, dass Geschäftserfolg und Staatserfolg eben nicht identisch sind. Dass die Kalkulationen, die Profitkalkulationen von Kapitalisten und der Haushalt des Staates nicht zusammenfallen. Für das Kapital ist die erfolgreiche Geldvermehrung immer dann abgeschlossen, wenn sie eben Profit gemacht haben, in welchem Erdteil auch immer, dann ist für sie die Sache erledigt, erfolgreich erledigt. Der Staat hat ein anderes, ein eigenes Kriterium, nämlich das, wie sich der Kapitalerfolg in seinem Haushalt niederschlägt. Der weltwirtschaftende Staat, um es mal so auszudrücken, achtet eben sehr auf den Unterschied zwischen dem Reichtum, der sich bei ihm ansammelt, und dem Reichtum, der anderswo landet. Das Wachstum, auch das kann man hier wieder festhalten, das Wachstum der Weltwirtschaft schlechthin ist ihm überhaupt kein Anliegen. Exklusiv am Weltmarkt verdienen, auf Kosten der anderen, das ist das Ziel. Und wenn dann der nationale Zuwachs für die Ansprüche des Staates, der ihn verbucht, zu gering ausfällt, wie das bei uns zurzeit der Fall ist, dann stehen Anstrengungen an, ganz gewaltige Anstrengungen, die nationalen Reichtumsquellen zu schützen und Fehlentwicklungen zu korrigieren. Und diese Diagnose gerät dann zu einer Selbstkritik der Nation, die es offensichtlich den Kapitalisten zu schwer macht, in und für Deutschland Arbeiter auszubeuten und Gewinne zu machen. Den Schutz der nationalen Reichtumsquellen organisiert der Staat offensiv, nämlich als Kampf um Anteile, um nationale Anteile am Weltgeschäft. Ein Zurück hinter die Globalisierung durch Protektionismus oder gar Abschottung vom Weltmarkt, das will keine der maßgeblichen Staaten. Also es mag zwar immer mal amerikanische Handelskriege mit Japan oder europäische Importbeschränkungen in diesem Gegeneinander der Nationen geben. Die mögen auch zeitweise ihren Dienst tun. Aber die moderne, heutige Devise lautet, dass der Sieg in der Konkurrenz das beste Schutzmittel ist, der beste Protektionismus ist. Und dieser Sachverhalt, dass hinter die Globalisierung geht es nicht zurück. Wir müssen gewaltige Anstrengungen machen, um den nationalen Ertrag an dem global produzierten Reichtum zu sichern. Das ist, wenn man so will, die neue, in Anführungsstrichen, Sachlage, auf die sich die Globalisierungsideologie, die ich am Anfang zitiert habe, bezieht. Also diese dritte These jetzt oder die dritte Abhandlung sollte deutlich machen, worum es geht, wenn heute von den Herausforderungen der Globalisierung und den Notwendigkeiten darauf zu reagieren, so kommt das als Phrase daher, die Rede ist. Wie sieht die Selbstkritik der Nation aus? Wie sehen die Anstrengungen aus, um auch in Zukunft zu sichern und für die Zukunft zu sichern, den nationalen Ertrag an den Geschäften auf dem Weltmarkt? Unter dem Gesichtspunkt wird das Land zum Standort. Und das meint natürlich was ganz anderes, als dass hier in Deutschland der Boden ist, auf dem die Fabriken und Büros stehen, in denen die Menschen arbeiten und ähnliches. Und das heißt auch nicht mehr, dass Frankfurt oder München oder Bremen der selbstverständliche Boden ist, der hier im Land verheimateten Kapitale. Standort meint, das Land ist und wird taxiert von vornherein als Bestandteil, als Teil des Weltgeschäfts. Seine Wirtschaftskraft ist so groß oder so klein, wie es ihm gelingt, sich als die Wahlheimat des internationalen Kapitals zu bewähren. Also die Nation konkurriert nicht mehr nur mit Überschüssen, die ihr Innenleben hervorgebracht hat. Also wir produzieren was hier und das wird dann in aller Welt verkauft. Sondern das ganze Innenleben der Nation, ihr inneres Wirtschaftsleben, ist das Resultat einer Konkurrenz um Kapitalanlage. Also das Projekt, wir müssen die Standortkonkurrenz gewinnen, ist eine sehr ausschließliche Sache. Jetzt hat man nämlich die Umkehrung, dass dieselben Nationen, das war meine erste These, die ihre Kapitalisten in alle Welt hinausgeschickt haben und zur Nutzung aller Gewinnchancen, egal wo, aufgefordert haben und dann ihre Macht dafür eingesetzt haben und bereitgestellt haben. Dieselben Nationen werden jetzt sehr territorial. Hier soll sich das Kapital anlegen, dafür müssen wir Anstrengungen machen, nicht anderswo. Denselben Sachverhalt nochmal so betrachtet. Aus dieser Optik ist die Tatsache, dass inzwischen auch Chinesen oder Indonesier oder Inder Autos bauen, Computer bauen, Software programmieren können. Aus dieser Perspektive ist das kein Glück oder Fortschritt, sondern eine Gefährdung der alten Industrienation und ihres Vorsprungs, mit dem sie bislang den Weltmarkt unter sich ausgemacht und gegen den Rest der Welt monopolisiert haben. Also auch da wieder eine schöne Klarstellung über die Natur des Weltmarktes und eine vernichtende Kritik gleich noch mit. Wenn heutzutage in allen Erdwinkeln Autos, Computer, Arzneimittel oder sonst was produziert werden, dann wäre zwar sachlich gesehen der Reichtum größer und die Menschheit wäre insgesamt ärmer. Aber es ist klar, so funktioniert der Weltmarkt nicht, weil es auf den abstrakten Geldreichtum ankommt. Da addiert sich da nichts. Sachlich würde sich das wunderbar addieren, von den Gebrauchswerten her gesehen. Vom Geld her addiert sich nichts. Was die Schwellenländer oder aufsteigende zukünftige Wirtschaftsnationen und Weltwirtschaftsmächte, als die Indien oder China veranschlagt werden, herzustellen vermögen, das fehlt an Produktion und Gewinn in Deutschland. Die Parole lautet, wir müssen die neuen Konkurrenten aus dem Feld schlagen und ihre Reichtumsquellen entwerten, wenn wir unseren Anteil am globalen Weltgeschäft, am globalen Gewinn, an dem wir quasi ein angeborenes Recht haben, verteidigen wollen. Wir oder die. Im Weltmaßstab gesehen sind Staaten Privateigentümer, die sich wechselseitig vom produzierten kapitalistischen Reichtum ausschließen. Das vierte These waren die Bemerkungen zum Standort. Und was die Parole Standort Konkurrenz gewinnen heißt. Wie wird sie jetzt geführt, die Konkurrenz der Standorte? Die Waffe, jetzt die fünfte These. Die Waffe in der Standortkonkurrenz ist die Attraktion, also wie attraktiv die Nation für die internationale Kapitalistengemeinde ist, die sie anlocken will. Der Staat, der seinen Anteil am Weltgeschäft verteidigen und steigern will, bemüht sich um die Garantie quasi exklusiver Geschäftsbedingungen, wie sie andere nationale Standorte nicht hinkriegen. Und was er dann zu bieten hat und was er versucht zu bieten, reicht von der Qualität des Geldes, das es bei ihm zu verdienen gibt, von der Masse der Kaufkraft, die hier abzuschöpfen ist, ein großer Markt, über die Höhe der Subventionen, die Kapitalisten, die sich hier anlegen, bekommen, die Niedrigkeit der Steuern, die sie zu zahlen haben, bis hin zum alles entscheidenden Preis und der Leistung des Produktionsfaktors Arbeit. Damit Unternehmer der deutschen Nation den Dienst tun, den Weltmarkt von ihrem Boden aus zu erobern, tut die Nation ihnen den Dienst, sich als ein einziges Angebot an ihren Profitwillen herzurichten. Also die Aufrüstung des deutschen Standorts steht an. Und der ideelle Gesamtkapitalist benimmt sich wie ein Reeller und betrachtet das ganze Land wie ein riesigen Konzern, der bestimmt ist, Weltgeld zu verdienen. Das ist übrigens, also dieser Punkt jetzt, sich herrichten, die ganze Nation herrichten, damit sie ein unschlagbares Angebot für Geschäftsleute als aus aller Welt wird, hier sich anzulegen. Das ist übrigens der Kernpunkt für diese aktuelle Entzweiung zwischen der Regierung und ihren Unternehmern, also die Patriotismusdebatte. Weil da die Regierung sagt, wir haben doch solche Anstrengungen jetzt gemacht. Wir haben Unternehmenssteuern gestrichen. Wir haben den Produktionsfaktor Arbeit verbilligt. Wir haben den Sozialstaat umgebaut. Wir haben für ein ganz neues Niveau von Massenarmut und damit auch Billigarbeitskräften gesorgt. Eine wunderbare Geschäftsgelegenheit. Und statt dass ihr jetzt zugreift und hier investiert, meckert ihr immer noch an uns rum, die Reformen seien zu halbherzig und investiert im Ausland. Das ist der Punkt, deswegen der Vorwurf, ihr seid vaterlandslos. Und es hat natürlich noch die andere Seite, um das kurz abzuschließen, es hat halt diese Seite, dass jetzt von der Regierungsseite quasi auch die Schuldfrage geklärt ist. Wir haben alles gemacht für Deutschland und das ist jetzt, dass die Gleichung Verarmung gleich, jetzt geht es wieder aufwärts in Deutschland, jetzt haben wir wieder oder werden wir wieder Wirtschaftswachstum haben, dass die nicht aufgeht, wird an die Unternehmer als Schuldfrage weitergereicht, ihr seid dran schuld, weil ihr nicht zugreift, obwohl hier beste Ausbeutungsbedingungen herrschen. Also das mal am Rande, das gehört hier rein, glaube ich. Aufrüstung des deutschen Standorts war das Stichwort. Gemessen an diesem Anspruch mustert jetzt die Nation, und darauf beschränke ich mich jetzt mal hier, sämtliche Sphären ihrer Ökonomie neu durch. Und all das, was dem verschärften Rentabilitätskriterium nicht standhält, was den Staat nur Subventionen kostet und eben keinen, der Nation keinen Gewinn einbringt, das wird brachgelegt. Also das ist meistens schon geschehen, passiert aber auch immer noch. Also die sogenannten veralteten Industriebranchen, Stahl, Kohle, Schiffbau, Landwirtschaft, all das wird abgewickelt, weil das, was der Nation keinen Profit einbringt, was kein Geschäft macht, sondern am Ende noch den Staatshaushalt belastet, das ist es nicht wert, weiter gefördert zu werden. Da mögen zwar Leute ihr Einkommen drinnen verdienen in diesen Sphären, die mögen auch teilweise notwendig sein als allgemeine Produktionsvoraussetzung, aber wenn sie kein Geld verdienen, wenn sie keinen Profit erwirtschaften, dann sind sie es nicht mehr wert, gefördert zu werden, lautet das Resümee. Also Brachlegung von all dem. Andererseits Aufrüstung von all den Sphären, die für die Zukunft auf dem Weltmarkt ein Geschäft versprechen. Also für Information und Kommunikation, für Luft- und Raumfahrt, für Gen- und Biotechnologie macht dann der Staat, der sonst immer an chronischer Geldknappheit leidet, Milliarden an Subventionen locker und der schustert und schmiedet selbst die Trusts und Konzerne von einer Kapitalgröße, die nötig ist, um gegen auswärtige Weltfirmen anzutreten. Airbus ist so ein Beispiel. Fazit an dem Punkt, man könnte noch mehr dazu sagen, wenn es nachher gewünscht wird, sage ich dazu noch was, welche Rolle da Ausbildung und Wissenschaft spielen, will es aber hier erstmal dabei belassen. Und das Fazit an dem fünften Punkt heißt, Globalisierung ist die Chiffre, quasi so die Geheimformel oder die verschwommene Formel für ein Aufrüstungsprogramm für den Kapitalismus, damit er weitergeht. Also von wegen eine neue Etappe oder Phase, wo alles ganz anders wird. Sechste und letzte These zu der Sache Globalisierung. Die Bevölkerung bekommt den Umstand, dass ihr Vaterland sich den Weltmarkt als Reichtumsquelle auserkoren hat. Nicht in der Form billiger Lebensmittel oder toller Urlaubsreisen, sondern vor allem damit und dadurch zu spüren, dass ihre Dienste nur dann mehr gefragt sind, wenn sie den Vergleich mit Lohn und Leistung jedes Billiglohnarbeiters in irgendeinem Winkel des Globus aushalten. Ob das in Osteuropa ist, in China oder in Indien, in Südamerika oder in Asien. Unter dem Kriterium erweist sich viel von der Arbeit, die bislang gewinnbringend war, als nicht mehr rentabel. Sobald das Produkt irgendwo auf der Welt und wer weiß auf welche Weise billiger hergestellt werden kann. Wenn das der Fall ist, entfällt die Arbeit und mit ihr der Lebensunterhalt, der sich daraus ergab. Die übrigen Abteilungen der nationalen Arbeit werden für die Standortkonkurrenz fit gemacht. Und zwar dadurch, sie sind schlicht zu teuer, also müssen sie billiger werden. Die Kapitalisten gebrauchen die Freiheit des globalen Geschäftemachens, um ihre Belegschaften zu erpressen und ihnen die Drohung zu präsentieren, entweder zu den Löhnen eines Lohnarbeiters in Polen, einer Bandarbeiterin in China oder eines Softwareprogrammierers in Indien zu arbeiten oder eben gar nicht mehr zu arbeiten. Und die Erpressung wirkt und die abhängigen Einkommen sinken auf breiter Front. Der Staat tut seinen Anteil, damit diese Verbilligung des deutschen Arbeitsvolks auch flächendeckend passiert. In zwei Abteilungen, wo er selbst Arbeitgeber ist, geht er mit gutem Beispiel voran und senkt in seinem öffentlichen Dienst die Löhne und verlängert die Arbeitszeit. Wo er der Organisator der gesellschaftlichen Ausbeutungsbedingungen ist, sorgt er durch die Reform des Sozialstaates für die Senkung des nationalen Lohnniveaus. Denn ein nicht geringer Teil des Lohns, für deren Drückung er sich einsetzt, sind ja die sozial verstaatlichten Lohnnebenkosten und damit sind sie Gegenstand seiner politisch-hoheitlichen Entscheidungen. Das, was der Marx einmal historisch-moralisches Element des Lohns genannt hat, also die Lohnbestandteile, die ganz wesentlich den Lebensstandard definieren, der Arbeitern zugestanden ist, diese Lohnbestandteile werden politisch heruntergefahren. Der Abbau des Sozialstaats, drastische Verarmung der Arbeitslosen und der Zwang für Arbeit um jeden Preis, das sind die Instrumente, die der Staat in der Standortkonkurrenz in Anschlag bringt. Die Gewinne, welche die Nationen aus dem globalen Geschäft zu ziehen beabsichtigen, vertragen den Lebensstandard nicht, der bei der arbeitenden Bevölkerung normal gewesen ist. Verelendung, eine längst widerlegt geglaubte Begleiterscheinung des kapitalistischen Wachstums, ist aktuelles nationales Programm. Und die Senkung des Lohns ist die Waffe in der Standortkonkurrenz. Die Anwendung der Waffe verspricht überall dort Vorteile, wo es noch etwas zusammenzustreichen gilt und gibt. Und diese Waffe bringen alle Staaten gegeneinander in Anschlag. Da ist einer früher, ein anderer später. Der Spätere sagt dann, gibt seine Maßnahmen als Reaktion auf die anderen aus. So machen sie sich wechselseitig Konkurrenz. Siehe Anfang, die Bemerkung, die ich am Anfang gemacht habe. England hat da vorgemacht, das Vereinigte Königreich, Sozialhaushalt und Lohnsenkung als Waffe in der Konkurrenz zur Wiederaufrüstung des Standorts einzusetzen. 20 Jahre später in Deutschland das aktuelle Programm. Und weil alle diese Staaten diese Waffe gegeneinander in Anschlag bringen, verarmen die Lohnarbeiter in allen Ländern des OECD-Raums bei gleichzeitig rapide steigender Produktivkraft der Arbeit. Das ist die Ironie oder die Absurdität dabei, aber sehr systemnotwendig. So gestaltet sich der Dienst, den die Nation von den kapitalistischen Klassen einfordert, und die Weise, wie sie diesen Dienst einfordert, systemgemäß und systemgerecht verschieden. Der Dienst der Kapitalisten besteht im Gewinne machen, also in dem, was sowieso ihr Interesse ist. Und diesen Dienst sichert das Land durch eine Liste von Sonderangeboten, welche die Umworbenen nicht ausschlagen können sollen. Der Dienst der anderen Klasse, der Arbeiterschaft, besteht im ungeschminkten Opfer für das Land. Und es ist daher auch kein Wunder, dass auf eine feste nationale Gesinnung bei den Bürgern sehr viel Wert gelegt wird. Die letzten Anhängsel des weltweiten Geschäfts, die sie sind, die werden als die Verantwortlichen angesprochen, die es in der Hand haben, ihr Land und ihre Lebensgrundlage gegen ein bedrohliches Ausland zu verteidigen. Sie werden angesprochen als diejenigen, schaut an, außerhalb der Grenzen in Osteuropa, in Indien oder in China sitzen die, die durch ihre Billigkeit und Willigkeit eure Arbeitskräfte, eure Arbeitsplätze gefährden. Ihr könnt weiterhin vom Kapital leben, wenn ihr schlechter davon lebt. Und zweitens die billigeren Ausländer aus dem Rennen werfen, die unsinnigerweise genauso von ihrem Dienst am Kapital leben wollen. Die oder ihr, lautet die Erpressung. Und leider zieht die Erpressung bei den Belegschaften. Die Drohung der Unternehmer, die Produktion ins Ausland zu verlagern, wenn die Arbeit hierzulande nicht drastisch billiger wird, kontert niemand damit, dann sollen sie doch abhauen dorthin, wo der Pfeffer wächst. Wir können auch die Arbeit selbst organisieren. Sondern, weil die Arbeiter die von für sie so schädliche Abhängigkeit vom Kapital nicht loswerden, sondern sich in ihr bewähren wollen, leuchtet ihnen dann auch der von Unternehmern und Politikern präsentierte Sachzwang der Globalisierung ein. Das erstmal die Sache, die sechs Thesen zu was heißt, wie geht Konkurrenz auf dem Weltmarkt heute, wie gebraucht der Staat seine Macht zur Sicherung der Erträge für die Nation aus dem weltweiten Geschäft. Mache ich erstmal eine kurze Pause und frage, ob es an dem Punkt Fragen, Einwände, Kritik oder Ähnliches gibt. Dann machen wir noch ein bisschen weiter und den dritten Punkt, den versprochenen. Die Antiglobalisierungsbewegung. Da will ich die Frage beantworten, was wollen eigentlich diejenigen, die sich als Antiglobalisierungsbewegung bezeichnen, die sich massenhaft in der Vergangenheit getroffen haben bei Weltwirtschaftstreffen, Weltbanktreffen, IWF-Treffen oder ähnlichem. Bei denjenigen, die sich selbst als Gegner der Globalisierung bezeichnen, gibt es ja die unterschiedlichsten Gruppen. Von Christen über Gewerkschafter, über ehemalige Marxisten bis hin zu Umweltaktivisten und ähnlichem. Ich will jetzt einfach an dem Punkt nicht alle über einen Kamm scheren, nachher sage ich schon noch was Gemeinsames dazu, sondern will einfach eine Bewegung kurz, beziehungsweise zwei Forderungen dieser Attac-Bewegung zur Kenntnis nehmen, beurteilen und zeigen, wie da und was da gegen die Globalisierung gesetzt werden soll. Das Weltbild von Attac geht in die Richtung, die ich am Anfang schon mal beim Auftakt zu dem zweiten Teil charakterisiert habe. Also für die heißt Globalisierung, die internationalen Finanzmärkte sind die neue Macht. Diese Finanzkapitalisten unterwerfen die demokratischen Regierungen, die demokratisch gewählten Regierungen ihrer Disziplin. Alle Lebensbereiche geraten unter das Diktat des Shareholder Value. Wenigen Globalisierungsgewinnern stehen viele Globalisierungsverlierer gegenüber. Soziale Unsicherheit, Ausgrenzung, Armut wachsen, hier aber vor allem in der dritten Welt, in den Entwicklungsländern. Deswegen braucht es eine andere Politik. Eine Politik, die die entfesselten Marktkräfte fesselt. Und die ersten Schritte dazu sind, und dazu will ich mich auch etwas ausführlicher äußern, Schuldenstreichung einerseits für die dritte Welt, Steuer auf internationale Finanztransaktionen, diese berühmte Tobin-Steuer andererseits. Und ich will diese beiden Abteilungen, weil sie auch viele andere globalisierungskritische Strömungen erheben, kurz beleuchten, und zwar in zwei Abteilungen, immer mal was dazu sagen, was ist denn da eigentlich sachlich angesprochen, und zweitens, wie sprechen es die Globalisierungskritiker, in diesem Falle Attac, an. Erstens, Forderung nach einem Schuldenerlass. Das ist die Antwort, die gebotene Antwort auf die globalen Wirkungen der Globalisierung. Also ein Schuldenerlass für die ärmsten Länder. Sachliche Seite. Diese Forderung trifft durchaus auf offene Ohren, beziehungsweise muss man sagen, haben tatsächlich die G7-Staaten auf einem ihrer letzten Gipfel für die ärmsten Länder einen solchen Schuldenerlass beschlossen. Allerdings nicht wegen der armen Farbigen, sondern weil die imperialistischen Nationen quasi vor den Trümmern ihrer politischen und ökonomischen Erschließung Afrikas und anderer Weltgegenden Asien stehen. Für einen Viertel der in die Weltwirtschaft einbezogenen Staatenwelt, also diese sogenannten Highly Indebted Poor Countries, ein Viertel der Staatenwelt, hat der Einbezug in die Weltwirtschaft dazu geführt, dass ihr Staatswesen komplett ruiniert ist. Das ist diese Kategorie, die es vor 20 Jahren nicht gab, neuerdings gibt, Failing States, in denen Armut, AIDS, Korruption herrscht und auch die Gefahr, dass sich internationale Terroristen dort einnisten. Die Kredite, die man diesen Staaten seit ihrer Unabhängigkeit zur Finanzierung ihrer dortigen Herrschaft und zur Sicherung des Abtransports der natürlichen Rohstoffe gegeben hat, die sind längst uneinbringlich geworden. Die Staaten sind für bankrott erklärt. Und seitdem fehlt in einem Viertel der Staatenwelt das Geld selbst für die elementarsten Staatsfunktionen. Die Politik besteht im Bandenkrieg, das Volk ist AIDS verseucht, den Abtransport von Rohstoffen, sofern es da überhaupt was abzutransportieren gibt, sichern sich die privaten Unternehmen mit Privatarmeen. Und ohne, das liegt diesem Schuldenerlass zugrunde, ohne neues Geld wird es in diesen Staaten noch nicht einmal so etwas wie eine ansprechbare Staatlichkeit für ausländische Mächte geben, also noch nicht mal die Bedingung der Möglichkeit, irgendein Geschäft in dem Land zu machen, auch wenn gegenwärtig überhaupt kein solches Geschäftsinteresse absehbar ist. Das ist der Zustand, auf den die G7-Staaten mit den Überlegungen und zum Teil dem Entschluss zu einem Schuldenerlass reagieren. Also ist der Schuldenerlass sachlich gesehen erstens der weltöffentlich vollzogene Staatsbankrott und zweitens bestenfalls der Auftakt zu einer neuen Verschuldung, also Zinsknechtschaft dieser dritten Weltstaaten, sprich, dass diese Staaten überhaupt wieder Kredit für ihre Herrschaftsbedürfnisse bekommen, beziehungsweise ihre Einnahmen aus dem Abtransport von Rohstoffen für die Aufrechterhaltung von Law and Order verwenden können, statt sie gleich wieder an die Metropolen für ihren Schuldendienst zu überweisen. Das ist die Sachlage, jedenfalls meine Analyse dieser Sachlage. Die Entschuldungsfreunde, also diejenigen in der Antiglobalisierungsbewegung, die sagen, Entschuldung wäre ein erster Schritt zur Bekämpfung der Folgen der Globalisierung für die Menschen in der dritten Welt, sehen das ganz anders. Die haben ein ganz simples Schema. Die sagen, alte Schulden sind schlecht. Hätten die reichen Industriestaaten in der Vergangenheit die Entwicklungsländer nicht so hoch bei sich verschuldet, dann ging es doch den Menschen dort gar nicht so schlecht. Alte Kredite schlecht. Neue Kredite gut. Als könnte Kredit im rechten Maße gewährt ein echtes Lebensmittel für die Armen sein. Und nicht etwa ein Geld, was vorgestreckt ist, um eben diese Funktion, die ich am Anfang beschrieben habe, einen Staat zu subventionieren, dass es wenigstens so etwas wie Ordnung und einen ansprechbaren Adressaten in diesen Staaten gibt. Also keiner der Entschuldungsfreunde kommt darauf zu sagen, der Hammer dieses Systems ist das Geld. Dass es auf dem Weltmarkt um die Bereicherung der Nationen geht. Dass der Gebrauchswert dem Wert und seiner Verwendung untergeordnet ist. Dass die Menschen auch nur dann etwas zu beißen haben, wenn sie sich es kaufen können. Dass also Geld, Kredit und Armut zusammengehören. All das davon keine Ahnung, sondern stattdessen der gute Glaube, ausgerechnet Geld und Kredit könnten ein tolles Mittel zur Beseitigung von Armut sein. Das mal als erster Kontrapunkt gegen diese Forderung von Antiglobalisierern. Mache ich den zweiten Punkt noch, die Tobin-Steuer. Also die Forderung nach Besteuerung der internationalen Finanztransaktionen. Globalisierungsgegner haben ausgerechnet, eine Steuer auf von nur 1% auf alle Finanztransaktionen, Devisentransaktionen, ergebe rund 700 Milliarden Dollar Einnahmen, die dann die UN verwalten und Drittweltstaaten zur Verfügung stellen können. Auch hier will ich die Behandlung von dieser Forderung und dieser Vorstellung, die ist ja, dazu sage ich auch gleich noch etwas, bis in das Weltwirtschaftsforum in Davos jetzt gebracht hat, wo Schröder und Chirac von einer Tobin-Steuer geredet haben. Auch da erstmal die sachliche Seite wieder und dann die Vorstellung. Die sachliche Seite. Es ist doch nicht so, dass Staaten aus Ohnmacht unterlassen, die Finanztransaktionen zu kontrollieren und eine Steuer zu erheben. Also die Vorstellung ist ja, weil die Staaten unter dem Diktat der Wall Street stehen, die Finanzkapitalwelt sich der Staaten bemächtigt hat. Siehe Anfang, das Zitat von Attac. Deswegen unterlassen es die Staaten leider noch, die Finanztransaktionen zu besteuern und zu kontrollieren. Es ist umgekehrt erstmal. Die Staaten haben das Finanzkapital freigesetzt, aus einer ganz eindeutigen Berechnung heraus. Nämlich Staaten, die das Finanzkapital, die Restriktionen zunehmend beseitigt haben, das ist ja eine Abteilung, die in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren stattgefunden hat, die das Finanzkapital freigesetzt haben. Die machen sich eben nicht die immer so oft zitierte, übrigens jetzt auch von Müntefering mal zitierte, Unterscheidung von gutem, schaffendem Kapital, das was produziert, und dem raffenden, wie Heuschrecken über die Welt fallenden Finanzkapital zu eigen, sondern die wissen sehr wohl um die nützlichen Dienste, und zwar die unbedingt erforderlichen Dienste des Finanzkapitals für die Geschäfte weltweit. Das Kapital soll doch gerade mobil sein. Es soll sich in aller Welt anlegen können. Es soll die Sphäre wechseln können, wo es sein Geschäft macht. Und dafür ist die Freiheit des Finanzkapitals, die Flüssigkeit des Kredits, dieses Geschäft in allen Abteilungen und in allen Weltgegenden zu kreditieren, die unabdingbare Voraussetzung. Und nicht zuletzt ist es so, darauf habe ich vorhin auch schon hingewiesen, dass die Staaten selbst wegen ihres Verschuldungsbedarfs Wert darauf legen, dass das Finanzkapital mobil ist, denn sie wollen sich ja beim internationalen Finanzkapital verschulden und für ihre Anliegen bei ihm bedienen. Von daher, das mal als erster Teil, ist die Vorstellung absurd und naiv. Ein globaler Kapitalismus wäre ohne die Freiheit der Finanzmärkte zu haben. Und wenn jetzt andererseits Staaten mit Kapitalverkehrskontrollen mal wieder liebäugeln, dann auch, wenn sie das tun, wegen sich, nämlich wegen den Gefährdungen des Weltkreditsystems und den davon ausgehenden Gefährdungen für das Wachstum der Weltwirtschaft. Also auf diese Idee, eine Steuer auf Finanztransaktionen zu erheben, kam ja auch der Herr Ökonom und Nobelpreisträger Tobin anlässlich der Ostasienkrise. Also wenn auch Attac sich so sehr auf ihn beruft, er kam darauf, dass er gesagt hat, naja, diese wilden Spekulationen waren der Auslöser einer ganzen Weltfinanzkrise und des Zusammenbruchs der aufstrebenden Tigerstaaten. Deswegen sollte man diese Freiheit des Finanzkapitals versuchen zu beschneiden. Nicht wegen, er hatte nicht im Auge das, was Attac im Auge hat. Gut, das ist mal die Sache. Gehen wir mal die Vorstellung jetzt durch von Attac, die sagt, naja, eine Tobinsteuer auch von 1%, damit ist doch viel gewonnen, da wird Geld frei und das kann man für Gutes verwenden. Für die Beseitigung von Armut in der dritten Welt. Also selbst mal angenommen, die Staaten würden sich auf so eine Steuer einlassen. Was wäre damit gewonnen? Es wird darin ja gerade so getan, in dieser Vorstellung, als wäre Armut und Reichtum weltweit kein notwendiges Resultat des Produktionsverhältnisses, sondern nur eine Frage der gerechten Verteilung. Und als wäre mit einer läppischen 1%igen Umsatzsteuer Elend und Hunger auf dem Globus beseitigt. Also das ist einfach frappant, wie wenig sich in der Vorstellungswelt von Globalisierungsgegnern ändern muss, um die Welt zu verbessern. Früher soll es mal Leute gegeben haben, die haben für diesen Zustand eine ganze Revolution für notwendig erachtet. Noch ein letzter Punkt. Wenn Staatsmänner wie Schröder oder Chirac jetzt so eine solche Steuer auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos ins Spiel bringen, dann ist auch das wieder ein Vorschlag, wie man ein Minimum an Staatlichkeit in diesen Failing States gewährleisten könnte. Also das schließt sich direkt an, was ich vorher über den Schuldenerlass gesagt habe. Das ist eine Reflexion darauf, wir müssen oder man sollte dafür sorgen, dass zumindest in jedem Winkel der Welt sowas wie ein Minimum an Staatlichkeit, an Law and Order, an Berechenbarkeit, an Ansprechbarkeit für Geschäfte vorhanden ist. Und dieser Vorschlag reflektiert gleich darauf, dass die Staaten sagen, aber wir wollen es aus unserem Haushalt nicht bezahlen. Also sie wollen den deutschen und französischen Staatshaushalt dafür nicht beanspruchen, sondern sagen, naja, wir belasten das internationale Finanzkapital, das ja eh genug verdient. Und wenn dann die USA diesen Vorschlag glattweg ablehnen, dann ist er auch sofort wieder gestorben. Aber immerhin haben sich dann die Deutschen und Franzosen als die Besseren, weil mit einem Herz für die Armen in der dritten Welt ausgestatteten Imperialisten präsentiert. Und dafür kriegen sie dann Beifall von Attac. Also das ist genau ein Punkt. Ich hatte vor kurzem eine Debatte in Tübingen darüber gehabt und dann haben Attac-Leute immer vorgehalten, naja, ihre Forderung zieht doch schon. Die findet doch schon Anklang und selbst Staaten wie Belgien oder auch die französische Nationalversammlung hat Resolutionen oder Beschlüsse verabschiedet, in dem eine solche Steuer gefordert wurde. Und haben das genommen als, das ist doch schon ein Schritt in der Richtung unserer Umsetzung. Welche Berechnungen, wenn Staaten so etwas machen, dahinter stecken, davon wollen sie nicht Kenntnis nehmen. Also auch ein Staat wie Belgien, der sowas im Parlament verabschiedet, das ist doch richtig die Berechnung drauf. Praktisch wird das sowieso nicht, aber wir als Belgien als dritte Kategorie oder zweite Kategorie eines imperialistischen Staates stellen uns da als ein Staat, der für die Nöte und Sorgen der dritten Welt etwas übrig hat, also als ein anderer Imperialismus, ein sanfterer, ein auf internationale Beziehungen und Unterstützung der dritten Welt wertlegender. Darum geht es bei der ganzen Geschichte. Fazit an dem Punkt, die Freunde der Tobin-Steuer, also die übrigens stolz darauf sind, das ist die andere Abteilung der Debatte, die man dann immer hat, ein realistisches Konzept zu bieten, im Unterschied zu einer Kritik, wie sie hier präsentiert wurde, die immer dann auf grundsätzliche Ablehnung rausläuft, grundsätzliche Kritik am System. Die sagen, wir haben ein realistisches Rezept, die Globalisierung zu zähmen. Die praktizieren de facto nichts als eine Ideologie. nämlich den Glauben an die eigentlich guten, weil der Wohlfahrt verpflichteten Zwecke des demokratischen Nationalstaats, der leider bloß nicht so kann, wie er eigentlich sollte und wollte, weil er in den Händen der Finanzkonzerne und der neoliberal Verblendeten steht. Also soweit mal zu diesen beiden Hauptforderungen der Globalisierungsgegner. Mache ich zum Abschluss noch eine allgemeine Bemerkung, dass nämlich eines alle Gruppen einigt, auch wenn alle möglichen Auffassungen sich in der Antiglobalisierungsbewegung finden und nebeneinander existieren, oft genug auch gegensätzlich gegeneinander existieren. Was allen Globalisierungsgegnern gemeinsam ist, ist, dass sie die von mir im ersten Teil des heutigen Vortrags charakterisierte und kritisierte Sachzwangideologie Globalisierung teilen und bitter ernst nehmen. Also die alle glauben der Lagebeschreibung, die von den Mächtigen vorgegeben wird. Sie glauben der Lüge vom globalen Sachzwang, der die Nationalstaaten zur Ohnmacht verurteilt. Sie glauben den Automatismus vom Globalisierungsprozess, dem die Staaten unterworfen sind und der so gesehen Sozialabbau, Rationalisierung, Arbeitslosigkeit, Armut in der dritten Welt verursacht. Insofern ist erstmal diese Bewegung nichts als ein Produkt und als ein Reflex dieser modernsten Ideologie des Kapitalismus. Und es gibt ja auch diese Bewegung erst, seitdem Politiker und Manager in den G7-Staaten das Zeitalter der Globalisierung ausgerufen haben. Erst seitdem hat sich diese Bewegung formiert. Insofern ist sie Produkt und Reflex dieser modernen Ideologie des Kapitalismus. Von ihren Geburtshelfern unterscheidet die Antiglobalisierer allerdings eines. Sie glauben und sind davon überzeugt, dass bei allem Globalisierungszwang die sozialen Kosten hierzulande und in allen Winkeln des Globus nicht sein müssten. Also sie glauben, beim Globalisieren könne man doch glatt was richtig und was falsch machen, was gut und was schlecht machen. Wenn die herrschende Politik nur wegkäme von der neoliberalen Ideologie und sich auf ihre soziale Verantwortung besinnen würde, dann wäre es doch schon um einiges besser. Denn die Pflicht des Nationalstaats wäre es ja, den Kapitalismus zu zähmen, der als globaler jetzt so hemmungslos geworden ist. Ja, dann hätte man wieder lauter liebenswerte Nationen, am besten mit einem schönen Sozialstaat innen drin. Und die Macht dazu, dass der Glaube, hätten ja die G7-Führer, wenn sie nur wollten. Und darin besteht dann auch die Praxis, nämlich, wenn die Führer der führenden Industriestaaten auf ihren Treffen überhaupt keine Anstalten machen, die vermeintlichen Übertreibungen der Globalisierung rückgängig zu machen. Ja, wenn sie sagen, ein Zurück hinter die Globalisierung gibt es nicht, wir müssen vorwärts gehen, dann fühlen sie sich zum Widerstand berechtigt und dann treten sie an, um Bush, Blair und Schröder massenhaft ihre soziale Verantwortung vorzuhalten oder ihnen Verrat an dieser Aufgabe demonstrativ vor Augen zu führen. Von wegen Anti. Also Fazit an dem Punkt. Das Trostlose ist, dass es der moderne Kapitalismus tatsächlich geschafft hat, nicht nur den ganzen Globus gnadenlos zu erschließen, sondern auch noch die Kritik an seinem System ziemlich weltumspannend zu erledigen, theoretisch wie praktisch. Was aber heißt, nicht heißt, dass es nicht ginge. Also die theoretische Kritik hoffe ich doch zumindest heute Abend vorgeführt zu haben. Und wenn man dann schon, wie die Globalisierungsgegner, auf Demonstrationen anlässlich von solchen Treffen geht, dann müsste man eigentlich klar machen und zur Kenntnis bringen in den Flugblättern, dass die Gipfelmacher die Charaktermasken und Produzenten all der Verhältnisse sind, zu denen sie dann Globalisierung sagen, um die Menschheit auf sich einzuschwören. Und nicht wie die Antiglobalisierungsgegner an die Verantwortung der Machthaber zu appellieren, sich nicht der Globalisierung blind zu unterwerfen, sondern sie gut zu managen. Das mal als Fazit zu diesem dritten Punkt. Ich hatte dann rumgeguckt, wo muss ich hier hingehen, und da kam ich auf eine Website, also im Internet von irgendwelchen Hamburgern, und die haben dann gesagt, ist ja ein ganz interessantes Thema heute angesagt, aber dass man Globalisierung ausgerechnet mit Wissenschaft in Zusammenhang bringt, das kam ihnen ein bisschen komisch und weit hergeholt vor, und haben dann gesagt, naja, dass über Globalisierung geredet wird, ist ja in Ordnung, aber sie würden sich schon wundern, dass das ausgerechnet im Zusammenhang oder dass die Hochschule ausgerechnet der Ort sein sollte, wo sich die Globalisierung austobt oder so ähnlich. Stand dann kritisch ein bisschen angemerkt da. Gut, also ich hoffe, es ist ja klar geworden, um was es unter dem Stichwort Globalisierung der Sache nach geht. Wenn ich jetzt noch was zu Wissenschaft und Ausbildung sagen soll und wenn der Veranstalter im Auge hat als AStA, bei Ihnen an der Hochschule tut sich ja auch einiges, es stehen Studiengebühren oder sonst was an, Studiengebühren jetzt an, soll ich dazu im Zusammenhang mit der Globalisierung was sagen? Wenn man den Vortrag, den ich heute Abend gehalten habe, im Auge hat noch, dann will ich die Sache mal da einordnen. Also ich will jetzt nichts im Einzelnen zu den Studiengebühren sagen. Das ist klar, wenn Studiengebühren eingeführt werden und das Studium jetzt kostenpflichtig wird, dann gibt es erstmal Empörung bei Studierenden, weil das, was bislang umsonst war oder jedenfalls nicht gebührenpflichtig war, mit Gebühren belegt wird. Das Geld hat man so leicht nicht, also gibt es Empörung. Gut. Die andere Seite ist, sich mal klarzumachen, das ist ein Bestandteil einer ziemlich fundamentalen Umgestaltung und Neugestaltung der Hochschullandschaft hierzulande. Und wie passt das eigentlich? Warum wird es für notwendig befunden? Was hat das mit dem Thema jetzt hier zu tun? Und da muss man jetzt auch entgegen dieser kritischen Anmerkung auf dieser Hamburger Website sagen, das passt natürlich schon in das Thema Globalisierung rein, nämlich was ich in der vierten These gesagt habe, es geht um Aufrüstung des Standorts. Ich habe unter dem Punkt, dass die Staaten sagen, wir brauchen ganz gehörige zusätzliche Anstrengungen, damit in Zukunft der Erfolg unserer Nation auf dem Weltmarkt gesichert ist. Da habe ich jetzt die Abteilungen abgehandelt, der ganze Standort wird durchgeforstet und als entscheidende Waffe dabei, als entscheidender Hebel in der Standortkonkurrenz, kommen alle Staaten auf den Lohn und die Leistung, also auf ihre Arbeitskraft, auf die Ausbeutung. Und sagen, wir müssen drastische Anstrengungen machen, Arbeit bei uns zu verbilligen, also aus den Beschäftigten mehr rauszuschlagen. Das ist erstmal der Hebel, auf den Sie alle kommen. Andererseits, das machen Sie ja alle. Und es gibt eine Überzeugung, die sagt, wir müssen auch andere Hebel in Anwendung bringen, und wir als führende Nation auf dem Weltmarkt haben unsere Führerschaft ja auch gerade darin, dass wir einen Vorsprung haben vor den anderen. Da wird dann an das Hightech-Zeug gedacht. Also an all diese Produkte deutscher Wertarbeit, die einen zum Exportweltmeister macht, an zukünftige Geschäftssphären gedacht. Und dieser Vorsprung muss erhalten bleiben. Also kommt unter dem Gesichtspunkt die ganze Sphäre von Wissenschaft und Ausbildung in doppelter Weise in den Blickwinkel. Sie kommt in den Blickwinkel als, das ist doch eine Waffe in der internationalen Konkurrenz. Übrigens auch da wieder eine schöne Klarstellung, nämlich in Deutschlands Hochschulen wird geforscht und gelehrt, wird studiert und ausgebildet. Nicht deswegen, dass dann die Nation über mehr Wissen verfügt, über mehr Träger von Wissen und das Wissen dafür da ist, dass das Leben irgendwie erleichtert wird. Das wäre ja eigentlich mit Wissenschaft verbunden. Sondern, dass dem Kapital und der Wirtschaft ein Vorsprung in der internationalen Konkurrenz damit verschafft wird. Also da wird gleich gedacht, Wissenschaft und Ausbildung sind eine kapitalistische Potenz. Und es ist ja auch so, dass das der einzige Daseinszweck von Wissenschaft und Ausbildung bei uns ist. Und es ist auch so, es ist ja wirklich eine Potenz. Also da ist gleich dran gedacht, das Kapital wendet in seiner Produktion, in seinen Kostensenkungen, in seinen Rationalisierungen Wissenschaft und Technologie als Mittel ein. Und all die schönen Produkte, die es in der Welt gibt, sind ja das Resultat von Wissen, angewandter Technologie und dazu da, mit diesen wunderbaren Produkten eben den Gewinn weltweit zu machen. Also da, wie das geht übrigens, also das würde jetzt hier wirklich zu weit führen, also wie sich Wissen in Technologie übersetzt, das, was da alles dazugehört an Einsatz staatlicher Gewalt, an Patenten und sonst was, das lasse ich jetzt weg, das ist auch nicht entscheidend, sondern es geht einfach mal darum zu sagen, wie unter welchem Blickwinkel überhaupt Wissenschaft und Ausbildung vorkommt als Mittel des Kapitals, als Mittel, ihm einen Vorsprung in der internationalen Konkurrenz zu versorgen, also als Waffe der Nation in der internationalen Konkurrenz. Insofern muss man sagen, das gehört sehr wohl zu dem Punkt Globalisierung, zu der Abteilung Aufrüstung des Standorts, zu der Abteilung fast, man lässt nichts anbrennen, so sehr man auf die Senkung des Lohns als Waffe der Konkurrenz setzt, auf die Verarmung als Mittel der Konkurrenz setzt, so sehr fällt einem ein, die Führerschaft haben wir in der Welt doch gerade dadurch gehabt, dass wir die fortgeschrittene, die überlegene imperialistische Nation sind oder eine der überlegenen. Und da ist Wissenschaft und Technologie ein entscheidendes Mittel. Das ist mal die eine Seite. Die zweite Seite von Aufrüstung des Standorts und wie da Wissenschaft und Ausbildung in das Blickpunkt gerät, ist die, dass die Nation sagt, wir haben hier etliches versäumt bei Wissenschaft und Ausbildung. Also auch hier haben wir einen riesigen Reformbedarf. Da liegt sehr viel im Argen, ist die Diagnose. So ein bisschen analog auch zu dem, was ich vorher gesagt hatte, zu dem der Übergang aus, wir fahren zu wenig Erfolge auf dem Weltmarkt ein, führt zu einer Selbstkritik der Nation. Bei uns war die Arbeit zu teuer. Aber auch bei uns ist Wissenschaft und Ausbildung nicht effektiv organisiert. Und auch da ist wieder wichtig, zu dieser Diagnose kommt niemand hierzulande. Also die Maßgeblichen erst recht nicht. Dadurch, dass sie sich jetzt die Universitäten angeschaut haben, sind in die Seminare gegangen und haben gesagt, ja, was da für ein Schwachsinn erzählt wird oder so. Also das war ja gar nicht der Ausgangspunkt. Oder dass die Naturwissenschaftler, da sie sagen, da habt ihr ja folgendes Gesetz übersehen oder ähnliches. Auch, da sie geguckt haben, wie viel lernen die Studierenden oder sowas. Also man merkt sofort, es ist absurd. Auf das Urteil, wir haben etliches versäumt in der Sphäre Wissenschaft und Ausbildung, kommt man durch einen Rückschluss. Nämlich einfach den Rückschluss, der Nation fehlt es an Erfolgen auf dem Weltmarkt. Zu wenig Wachstum in Deutschland. Schlusslicht im internationalen Vergleich. Andererseits, Wissenschaft und Ausbildung sind doch der Hebel, die Ressource, war die erste Abteilung. Also, wir haben etliches anbrennen lassen in dieser Sphäre. Die muss modernisiert, effektiviert werden. Sie leistet zu wenig für das, was sie kostet, und sie kostet zu viel für das, was sie leistet. Das ist der Rückschluss. Also steht eine ordentliche Aufrüstung, ganz ziemlich fundamentale Neuorganisierung dieses Sektors auf der Tagesordnung. Und wie der Vergleich es so will, woran misst man sich, woher weiß man, was man jetzt hier anders zu machen hat? Man guckt sich in der Welt um bei den erfolgreichen Nationen. Die erfolgreichsten sind die USA. Und man stellt fest, deren Wissenschaftssektor ist anders organisiert als bei uns. Deren Ausbildungswesen ist anders organisiert. Da gibt es Elitehochschulen, da gibt es Studiengebühren, da gibt es die besten Forscher, da gibt es mehr Geld für die Besten und Ähnliches. Da gibt es eine andere Finanzierung des Hochschulwesens, weniger staatliche Zuschüsse, mehr private Sponsorinnen. Und der Generalschluss heißt, nicht wir machen jetzt genau dasselbe wie in Amerika, aber die Prinzipien wie in Amerika, in den USA oder auch in angelsächsischen Staaten, dass Ausbildungswesen organisiert ist, so müssen wir es auch organisieren. Und das hat dann die Abteilung, wir brauchen mehr Markt, wir brauchen mehr Geld und wir brauchen mehr Konkurrenz im Ausbildungswesen. Das hat eine absurde Seite und hat eine harte Seite. Die absurde Seite dabei ist die, und das ist auch nicht gemeint, das heißt ja jetzt nicht, also erstens heißt, der Staat hat sich in zu viel eingemischt. Es muss mehr nach Konkurrenz und sonst was gehen. Das hat die absurde Seite, von wegen der Staat mischt sich aus. Es wird ja auch in Zukunft nicht hier so sein, dass jetzt Universitäten Unternehmen werden. Universitäten produzieren keine kapitalistisch verwertbaren Produkte. Sie beuten auch keine Studenten aus oder Arbeiter aus. Also sie können auch nicht pleite gehen, obwohl das in Zukunft möglich ist, aber man füttert sie ja dann doch durch. Also das heißt, das hat diese absurde Seite. Die harte Seite dabei ist aber die, oder ist die, dass an Markt, an Konkurrenz und an Geld, wenn die eingeführt werden, der Zwangscharakter dieser Instrumente gewertschätzt wird. Also dass man sagt, nur dort, wo ein Geld zu verdienen ist oder ein Geldverlust erleidet wird, nur dort, wo das Studium etwas kostet, nur dort, wo sich Wissenschaftler um Geld bemühen müssen, nur dort geht es effektiv zu. Nur dort, wo Hochschulen in Konkurrenz zueinander stehen und sich qua Studiengebühren um Einkommen streiten müssen, nur dort wird wirklich effektiv ausgebildet und geforscht. Also die Vorstellung ist, man kennt ein Prinzip, wie man jetzt alles effektiver macht. Das heißt, mehr die Geldzwänge, mehr die Konkurrenzzwänge in diesen Sektor zu implantieren. Und an die Stelle gehören dann auch solche Sachen wie Studiengebühren, worum es jetzt die Aufregung geht, nämlich das, dass man sagt, naja, wenn es sowas gibt, dann beschleunigt das Studium, wer zahlen muss, studiert schneller. Es ändert auch die Einstellung, die ein Studierender zu seinem Studium hat, nämlich er nimmt ein Verhältnis zu seinem Studium ein, wenn es Geld kostet, das ist wie eine Investition in das eigene Humankapital. Also kann ich auch mehr fordern und Ähnliches. Muss auch mein Ausbildungswesen entsprechend kalkulieren nach meiner Studienrendite, die wird einem ja dann ausgerechnet, wo man die am besten hat, in welchem Beruf, wo das beste Verhältnis von Schulden, die man akkumuliert und späterem Verdienst ist und Ähnlichem. Natürlich entlastet sich der Staat mit Studiengebühren einen Teil seines Bildungsetats oder er stockt ihn auf, ohne dass es ihn was kostet. Und der dritte Punkt, vielleicht in unserem Zusammenhang auch nicht ganz zu vernachlässigen, ist nicht aktuell in Deutschland der Fall, aber mit Studiengebühren anderswo sehr wohl der Fall, also warum soll es auch nicht in Deutschland so werden, dass Bildung ein globaler Markt ist. Dass also Milliarden an Geldern, eingenommen durch Studiengebühren, nach Amerika fließen, wenn reiche Ausländer, ambitionierte und mit Finanzkraft ausgestattete Ausländer in Amerika oder in Großbritannien oder in Australien studieren und dann tatsächlich in dieser Hinsicht ein globaler Bildungsmarkt entsteht, wo sich das ganze Hochschulwesen zu einem wesentlichen Teil, jedenfalls bei Elitehochschulen, ein großer Bestandteil des Haushalts einer solchen Institution, aus den Einnahmen für Studiengebühren durch reiche Ausländer finanziert. Das ist dann die Abteilung, so wird tatsächlich auch zunehmend, und warum soll das nicht in Zukunft in 10 Jahren in Deutschland dann auch so sein, wenn es in Amerika oder in Großbritannien der Fall ist, Bildung zu einer Ware, die einen globalen Markt hat.